BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Die Deutsche Bahn steht an einem entscheidenden Punkt. Kaum ein anderes Unternehmen in Deutschland steht derzeit stärker im Fokus. Finanziell, organisatorisch und gesellschaftlich. Die Aufgaben sind gewaltig. Marode Strecken, überlastete Knoten, steigende Kosten, wachsender Druck auf Pünktlichkeit, Kapazität und Klimaziele. Gleichzeitig investiert der Bund Milliarden in die Schiene, so viel wie nie zuvor. Und damit wächst auch die Verantwortung. Wenn wir jetzt so viel Geld in die Planung, den Bau und die Erneuerung der Infrastruktur stecken, dann muss dieses Geld auch so eingesetzt werden, dass wir in 10 Jahren nicht wieder am selben Punkt stehen. Und genau hier spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle. Nicht als Selbstzweck, sondern als Schlüssel, um das System Bahn langfristig effizienter, transparenter und steuerbarer zu machen. Die Deutsche Bahn hat dafür eine umfassende Strategie formuliert. Von BIM zum digitalen Anlagenlebenszyklus. Ein programmatischer Titel, der deutlich macht, dass es längst nicht mehr nur um modellbasiertes Planen geht, sondern um den durchgängigen Umgang mit Daten. Von der Idee bis zum Rückbau. Wie diese Strategie funktioniert, wo sie bereits Wirkung zeigt und wie daraus ein echter Kulturwandel entstehen kann, darüber spreche ich heute mit Kandi Frihauf, Beauftragter der Deutschen Bahn für BIM-Infrastruktur und einer der zentralen Köpfe hinter dieser Digitalisierungsstrategie. In diesem Sinne, lieber Kandi, herzlich willkommen.
Hallo Cornelius, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Und jetzt fangen wir doch mal direkt an. Ich habe gerade gesagt, du bist ganz offensichtlich der Beauftragte der Deutschen Bahn für BIM-Infrastruktur und hast mit an dieser Digitalisierungsstrategie geschrieben. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an. Was treibst du eigentlich so den ganzen Tag in deiner Rolle bei der Deutschen Bahn?
Ja, das sagt der Titel ja eigentlich schon so ein bisschen. Ich kümmere mich so ein bisschen um die BIM-Infrastruktur, obwohl es jetzt auch ein bisschen mehr ist, weil BIM ist ja nur ein Bauteil in der digitalen Transformation. Wir haben ja viele Gesellschaften, viele Fachbereiche, die sich mit dem Thema der BIM-Methodik auseinandersetzen. Und da ist es natürlich schon wichtig, so eine Art Bindeglied auch zu haben, um die Synergien auch zu heben und auch gemeinsame Ideen dann zu heben und natürlich auch, um eine Strategie auch zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe als Beauftragter der DB für BIM-Infrastruktur.
Das heißt, du führst da jetzt ganz, ganz viele Fäden zusammen. Ganz prima, dass es so jemanden gibt bei der Deutschen Bahn, weil es ja doch eine ziemlich große Organisation. Jetzt ganz kurz zurück, mal Rückblende in deinen Werdegang. Wie ich ja weiß, du bist ja schon etwas länger Bahner. Wie bist du denn da in diese Position gerutscht und was hast du vorher gemacht bei der Deutschen Bahn?
Ja, sind schon 25 Jahre mittlerweile, die ich bei der Bahn bin. Und ich habe sozusagen als Eisenbahner im Betrieb angefangen. Ich war Fahrdienstleiter, habe wirklich eine reine Betriebsausbildung. Und in das Thema bin ich gekommen 2016, das weiß ich noch ganz genau. Da durfte ich nämlich für meine Chefin damals in eine Besprechung gehen für die Implementierung der BIM-Methodik, die Heinz Erber damals geleitet hatte. Und seitdem bin ich an dem Thema hängen geblieben und habe es bisher auch nicht bereut.
Und war das auch so dann dieser Aha-Moment für dich, also innerhalb von diesem großen Konzern, dass sich da was in Sachen Digitalisierung drehen muss, dass da was passieren muss? Oder gibt es vielleicht einen anderen Moment in deiner Karriere bei der Deutschen Bahn, wo dir das so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen ist?
Ja, da gab es einen Moment, den fand ich sogar sehr einprägend. Das war auch so 2016, 2017 rum, relativ am Anfang. Am Anfang war das Thema BIM ja ein bisschen was für Visionäre bei der Bahn. Neues Thema, womit kommen die jetzt um die Ecke? Das ist ja ein Thema, das interessiert mich erst in 10 Jahren. Wir sind natürlich eine gestandene Organisation. Lass es doch einfach, wie es ist und führt nicht irgendwas Neues ein. Und ich hatte damals mit 2 Praktikanten alle 34 Produktionsstandorte in Deutschland besucht und habe Workshops mit Instandhaltern und Anlagenverantwortlichen gemacht und hatte dann den Fokus und ihnen das vorgestellt und gefragt, wie stellt ihr euch denn eure Zukunft vor, wenn dieses Neue, diese BIM-Methodik sozusagen auch bei euch hier im Anlagenbetrieb ankommt. Da hat es gezeigt, dass 34 unterschiedliche Meinungen gekommen sind und viele waren dafür, viele waren dagegen. Und das hat dann für mich den Ausschlag gegeben, dass es kein Projekt ist, sondern dass es definitiv in so einem großen Unternehmen wie der Deutschen Bahn AG nur mit einer Strategie geht. Und das reizt mich auch an der Aufgabe, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, einfach so neue Dinge zu entwickeln, vor allen Dingen auch zu überreden, weil viele wollen davon ja gar nichts hören. Vor allen Dingen bei, ich sag mal, bei älteren Mitarbeitern, die jetzt noch so 5 bis 10 Jahre vielleicht haben, die sagen, ach, muss ich jetzt wieder was Neues lernen? Lass doch einfach meinen alten Trott und dann ist es in Ordnung. Und das ist eine schöne Aufgabe einfach, neue Dinge nicht nur alleine, sondern mit Partnern auch wirklich zu entwickeln, um nachher das Arbeiten auch zu erleichtern.
Jetzt seid ihr ja schon etwas länger bei der Deutschen Bahn unterwegs. Du hast es ja gesagt, dass ihr schon da quasi euch über verschiedene Wege an das Thema Building Information Modeling genähert habt oder schon implementiert. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wenn ich jetzt meinen Studierenden in meinen Vorlesungen Beispiele zeigen möchte, wie man das halt prima macht, dann verweise ich sehr gerne auf die Beispiele und auf die Leitfäden und Mustervorlagen der Deutschen Bahn, weil da eine ganze Menge halt einfach sehr gut umgesetzt worden ist. Aber du sagst ja auch, jetzt seid ihr da schon etwas länger dran und jetzt gibt es ja auch diese neue Strategie. Jetzt muss man auch dazu sagen, diese Strategie, die gebt ihr euch ja quasi, ich glaube, jedes Jahr einmal quasi. Oder in welchem Rhythmus schreibt ihr so eine Digitalisierungsstrategie für euch?
Ja, die erste Strategie für die BIM-Methodik war 2015. Das war sozusagen der Startpunkt mit dem Stufenplan und mit der Reformkommission Großprojekte. Und da hatten wir uns natürlich die Strategie dann gegeben im Rahmen, wie implementieren wir die BIM-Methodik bei der Bahn. Und dort hatten wir auch ein Motto, 3 Wege, 1 Ziel. Das bedeutet eigentlich, dass die 3 Gesellschaften damals, DB Station und Service, DB Netz AG und die E&C, ihren Weg gegangen sind, sich mit der BIM-Methodik zu beschäftigen, mit dem Ziel, 2020 die BIM-Implementierung bei der Deutschen Bahn AG zu vollenden. Genau, das hat aber allerdings dann auch 2019 wiederum gezeigt, dass wir vielleicht doch nicht 3 Wege gehen sollten, sondern wir haben dann gesehen, dass vielleicht ein gemeinsam abgestimmter Weg am besten wäre und haben dementsprechend die Strategie fortgeschrieben und haben uns den Fokus auf das Planen gesetzt. Und genau, 2022 kam dann die 3. Strategie, die weitere Fortschreibung, mit dem Fokus dann auf das Bauen, weil wir gesehen haben, dass der Bund unter anderem den Stufenplan nicht weitergeführt hat. Es hat ja 2020 unter anderem bei der DGIS oder auch bei der Bahn ja dann geendet in Sachen Planen und Bauen, aber das Betreiben fehlte so ein bisschen, den Lebenszyklus zu schließen. Und das ist ein Punkt, den haben wir uns dann 2022 gesetzt, um wirklich die Schnittstelle zum Betrieb hinzubekommen und haben jetzt 2024, also letztes Jahr, dann überlegt, dass das immer noch nicht so ganz klappt und haben jetzt sozusagen die 4. Fortschreibung und dementsprechend sind wir schon im Rhythmus von 2 bis 3 Jahren, aber daran sieht man, dass die Strategie lebt. Also es ist nicht ein Blatt Papier, was in der Schublade landet, sondern es lebt und wir gucken wirklich, wo sind Dinge, die noch geändert werden müssen und was haben wir gemacht oder was können wir nicht machen.
Prima, also das hört sich ja sehr konsequent an, vor allem dann die Kette bis zum Ende durchzudenken. Und das bringt ja auch genau dieser Titel jetzt von dieser neuen Strategie mit, von BIM zum digitalen Anlagen-Lebenszyklus. Und da stecken ja genau diese beiden Kernbegriffe drin, Planung, Bauen, aber dann halt eben Anlage. Und das ist eben genau dieser Lebenszyklus. Das heißt, ihr wollt jetzt quasi auch die Daten bis in den Betrieb bekommen. Und was sind denn dann die wesentlichen Eckpfeiler? Also wenn ihr jetzt schon quasi die Planung und die Ausführung im Fokus hattet, was ist da jetzt insbesondere, wenn es um die Anlagen und den Betrieb geht, eigentlich das Neue, das Wesentliche, was jetzt hinzukommt?
Das Wesentliche spielt so ein bisschen am Wording, sage ich mal so. Das Wort BIM ist ja schon etwas, ich sag mal, verbraucht. Es wird ja so ein bisschen immer als eierlegende Wollmilchsau betitelt und die BIM-Methodik schafft einfach alles. Aber wir sind mittlerweile jetzt bei der 4. Strategie dahinter gekommen, dass dem nicht so ist und das Anlagenmanagement das Wort BIM eigentlich nicht nutzen möchte oder auch damit nichts anfangen kann. Wie du am Anfang auch schon sagtest, der Hauptpunkt, der Fokus liegt auf Daten und Informationen. Und jetzt in der 4. Strategie haben wir wirklich das ganze Thema auf diesen Fokus auch gelegt und sagen ganz klar, wir müssen diese Daten und Informationen über diesen Medienbruch, den wir haben, in den Anlagenbetrieb hineinbekommen. Und zwar nachher im kompletten Kreislauf. Dass, wenn wir diese Daten und Informationen, diesen Schatz, den ja die Bahn insgesamt auch hat oder viele andere Unternehmen auch haben, diese auch zu nutzen. Und zwar nicht nur im Anlagenbetrieb, sondern natürlich auch zukünftig, wenn die Anlage wieder neu geplant und gebaut wird. Und hier geht es so ein bisschen am Wording und das ist natürlich die Herausforderung. Vor allen Dingen so ein bisschen auch von der BIM-Methodik, von dem Wort wegzukommen, sondern BIM als einen Baustein zu sehen in der digitalen Transformation. Und da haben wir ja noch mehrere Bausteine, die wir dann auch in dieser Strategie beleuchten.
Also das heißt Entmystifizierung, könnte man mal sagen quasi, weil wie die Daten dann erzeugen, sie entstehen so oder so bei Planung und bei Ausführung. Und wichtig ist vor allem dann diese Medienbrüche, von denen du gesprochen hast. Das heißt, dass das Ganze dann auch irgendwo in den Betrieb dann landet. Jetzt hast du auch gesagt, da sind noch ein paar andere Eckpunkte mit dabei. Ich gehe mal davon aus, der eine Eckpunkt, den du damit meinst, ist dann wahrscheinlich der digitale Zwilling, der auch eine besondere Rolle bei euch in der Strategie spielt. Oder sind da noch weitere Eckpunkte oder Komponenten, die für dich ganz besonders wichtig sind, die du besonders hervorstellen würdest?
Wir haben uns in der neuen Strategie sozusagen 11 Handlungsfelder angeschaut, wo wir dann auch sagen, das ist der aktuelle Stand, das ist der Rückblick, das ist der kurzfristige Ausblick und das ist der langfristige Ausblick. Und dazu gehört auch der digitale Zwilling. Nur mit dem Wort digitaler Zwilling muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Weil es ist natürlich auch wieder so ein Angstwort oder einfach so ein neues, ich sag mal, Buzzword. Man wirft es in den Ring und schon ist wieder alles anders, aber dem ist ja nicht so. Und das war auch ein Ziel oder das war auch die Herausforderung, die wir jetzt hatten, diesen digitalen Zwilling innerhalb der Bahn einheitlich einmal zu definieren. Es gibt ja viele Definitionen darüber. Wir haben ja auch über die ZEN eine Normierung. Es gibt eine Norm über den digitalen Zwilling. Building Smart hat den digitalen Zwilling natürlich auch relativ gut dargestellt. Und aber wir bei der Bahn müssen ganz klar auch für uns oder für die einzelnen Gesellschaften oder Geschäftsbereiche eine Definition haben, welchen Mehrwert bringt der überhaupt und brauchen wir überhaupt dieses Wort digitaler Zwilling? Als Beispiel, das Anlagenmanagement bei uns, also der Betrieb oder die Instandhaltung, nennt es nicht digitaler Zwilling, sondern digitale Repräsentanz. Und wir wollen natürlich auch den Weg, was dieser digitale Zwilling in Zukunft kann, natürlich auch beschreiben. Und da ist die BIM-Methodik der Grundpfeiler, der Prototyp sozusagen. Das sehen wir. Wenn wir ein Modell von einer Brücke haben, mit vielen weiteren Informationen angeheftet, kann das der digitale Zwilling sein. Aber auch SAP ist ein digitaler Zwilling. Das ist ja unser Datensystem und wo die Daten auch alle hinterlegt sind. Und das ist eigentlich auch ein Abbild des realen Bauwerks draußen vor Ort und nicht unbedingt in 3D. Darum geht es und das ist die Herausforderung, wirklich dann dieses Thema dann auch voranzubringen. Und du fragtest auch noch nach weiteren Themen. Dazu gehört natürlich das Thema Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz. Das Thema Geoinformationssystem ist relativ stark auch. Und das sind so die Hauptpfeiler, sage ich mal so, um die wir uns jetzt in der neuen Strategie ein bisschen kümmern.
Das erinnert mich sehr stark, es klingt alles so ein bisschen, als hätte da jemand sehr aufmerksam und sehr gut die ISO 19650 gelesen. Also nicht, weil ich jetzt hier irgendwie die Normierung irgendwie runterdeklinieren möchte, aber weil ja genau das eigentlich dort drin steht. Also das heißt, dass man die Bauwerksinformationen als wirklich Ressource verstehen sollte, die für die gesamte Organisation wichtig ist. Und diese Daten, die müssen halt irgendwie durch die Organisation fließen, durch alle Systeme. Und sei es halt eben ein SAP, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so wahnsinnig viel mit Bauwerken zu tun hat, aber hey, ja doch, da fließen auch die Informationen durch. Die ploppen überall immer wieder, über so einer großen Organisation wie bei der Deutschen Bahn insbesondere immer wieder auf. Und das muss man feststellen. Das hört sich jetzt natürlich nach sehr viel Integration, nach sehr viel Systemarchitektur und Prozessen an. Da stellt sich jetzt automatisch die Frage, das sieht wahrscheinlich auf dem Blatt Papier alles sehr gut aus, aber wie weit seid ihr denn da intern schon wirklich? Ist das noch alles Vision oder habt ihr da schon erste Ansätze umgesetzt und sieht man da vielleicht schon Prototypen anhand von Projekten, wie das dann wirklich aussieht?
Ja, das ist ja so ein bisschen so in diese Richtung gehen, was ich auch immer bei meinen Vorträgen so zum Schluss habe, dieses Silo-Denken aufbrechen, so dieser Aufbruch, behaltet bitte nicht eure Daten für euch, sondern teilt sie. Natürlich immer in der Wichtigkeit, wie man sie rechtlich auch teilen darf, zum Thema Sicherheit der Infrastruktur. Wir haben viele Fachbereiche, die haben ihre kleinen Tools gestrickt, die haben ihre Excel-Tabellen, wir haben das Grundsystem SAP. nicht böse gemeint jetzt, aber ich nenne es immer Shit in, Shit out. Also wie gesagt, das ist ja ein Moloch an Daten, was ja von Hunderten, Tausenden von Menschen gepflegt wird. Und da kann natürlich auch nicht alles so 100% richtig sein. Und dieses Moloch an Daten auch aufzuräumen, würde Millionen kosten. Das würde Zeit kosten sondergleichen. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, ein System zu schaffen, das auf die Daten der Fachbereiche, auf die Grunddaten der Gesellschaften zugreift und dann einfach auch für alle darstellt innerhalb der Bahn. Und da haben wir einen Prototyp, den haben wir schon etwas länger. Das nennt sich InfraMaps aktuell, das ist so ein interner Name. Und da sind wir auch schon in verschiedenen kleinen Punkten dran, wirklich den Mitarbeitern in Sachen Betrieb Dinge darzustellen, GIS-Informationen, alte Pläne, BIM-Modelle, Luftbilder, Orthofotos und so weiter und so fort. Und das wird Stück für Stück immer weiter aufgebaut. Das ist natürlich das, was man sieht. Und wir sind auch mit dem Bund dran, eine Art Konzept zu erarbeiten, wie wir diese Brücke zwischen Planen und Bauen und dem Anlagenbetrieb bekommen, wie wir dieses Konzept dann auch umsetzen können, weil es ist natürlich auch eine organisatorische Herausforderung. Wir haben zwei Vorstandsressorts. Das eine kümmert sich um Planen und Bauen und das andere kümmert sich um den Anlagenbetrieb. Das vergessen die meisten Leute immer. Das heißt, beide sind auch unterschiedlich finanziert. Planen und Bauen ist natürlich Bundesmittel und der Anlagenbetrieb sind Eigenmittel. Und das heißt, es darf auch nicht mal kurz ein Instandhalter auf das BIM-Modell in der CDE zugreifen, weil das ist nicht erlaubt. Und dementsprechend muss das Thema im Anlagenbetrieb eine eigene Plattform bauen, wo es visualisiert wird. Und da sind wir gerade dabei. Da führen wir einzelne Prototypen auch durch, wie wir die Daten ganz gut rüberbekommen. Aber das ist noch eine längerer Weg, noch eine längere Strecke, sage ich jetzt mal so. Wir sind verspätet mit dem Thema, jetzt nach 10 Jahren BIM-Methodik. Aber ich hoffe, wir kommen ans Ziel. Und das braucht aber noch ein bisschen Zeit, weil es natürlich auch viel Überzeugungsarbeit noch ist, wirklich alle dann auch mit ins Boot zu holen. Und dann natürlich gegebenenfalls mit dem Bund gemeinsam vielleicht eine Anstoßfinanzierung zu bekommen, weil du hast vorhin auch in deinem Eingangstext gesagt, die Infrastruktur ist marode, dann fließt das Geld eher in eine Weiche zu reparieren, als jetzt in ein, ich sag mal, Zukunftsprojekt, um in 5 bis 10 Jahren dann effizienter sein zu können.
Ja, und das ist dann wieder die Frage der Prioritäten, weil tatsächlich mag das dann auf den ersten Blick natürlich helfen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, wäre es nachhaltiger, jetzt die Digitalisierung einmal sauber mitzuziehen, damit man dann tatsächlich halt eben den Zustand von dem gebauten Objekten dann halt eben auch besser nachhalten kann. Ja, ich glaube, das ist etwas, das viele kennen, die Digitalisierung in großen Organisationen begleiten. Von außen wirkt es vielleicht langsamer, als man sich da irgendwie wünschen würde, aber intern passiert ja irgendwie enorm viel. Und was ihr da gerade aufgebaut habt, ist inzwischen ja doch ein durchaus richtig stabiles Fundament, vor allem, weil ihr das Thema nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent halt eben über Planung, Bau und auch Betrieb hinweg jetzt weiterdenkt. Und das spiegelt sich ja eben genau auch nicht zuletzt in dem Titel von dieser Strategie wider.
Das sind ja die Handlungsfelder, die wir in der Strategie so ein bisschen hervorheben. Das sind für mich immer so ein bisschen diese Themen der künstlichen Intelligenz. Da vielleicht ein bisschen mehr rein investieren, was wir eigentlich auch schon machen, weil das kann halt wirklich helfen, in das Thema GIS, Geoinformationssysteme, wirklich die Produkte zu verorten und zu verbinden, weil da können wir auch richtig viel für die Projekte rausholen. Und das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Und wenn ich da jetzt einfach mal so rangehe, künstliche Intelligenz haben wir schon relativ viel. Wir haben unter anderem ein Bahn-GPT, weil wir natürlich unser externe, also das richtige Chat-GPT in der Hinsicht nicht nutzen dürfen, haben wir ein eigenes Bahn-GPT. Das wird auch immer weiter gefüttert. Und das Ziel ist es, dort natürlich dann auch in Zukunft das Regelwerk mit einzuführen. Wenn der Planer dann irgendwas plant, kann er natürlich dann sofort sehen, was dort nicht so ganz funktioniert. Wir haben viele Themen, wo wir die KI schon nutzen, unter anderem um Dokumente natürlich herauszusuchen aus Planung. Wir haben einen Prototyp für KI-gestützte Nachtragsbearbeitung. Das ist derzeit in der Verprobung und unter anderem ist es auch wichtig, um diese Brücke zwischen Planen und Bauen und Anlagenbetrieb, diese Medienbrücke zu überführen, die KI zu nutzen, um zu schauen, sind es die richtigen Daten, sind es die richtigen Informationen, die dann rüberführen. Und dementsprechend ist KI ein wichtiger Punkt. Das Thema Nachhaltigkeit auch. Wir wollen ja bis 2040, haben wir als DB uns ja das Ziel gesetzt, klimaneutral unterwegs zu sein. Wir wollen sogar bis 2030 die Hälfte des CO2-Ausstoßes halbieren. Und da ist natürlich die BIM-Methodik und die Digitalisierung auch ein wichtiger Meilenstein, weil das ist die Grundlage für nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben. Weil daraus können wir unter anderem Ökobilanzierung erstellen. Daraus können wir Bewertungen verschiedener Aspekte der Nachhaltigkeit von Infrastrukturprojekten prüfen. Und die EU gibt ja auch ihr Teil dazu, sage ich jetzt mal, durch den digitalen Produktpass. Und der wird ja auch kommen und wir sind ja da auch mit Building Smart International ja auch dran, das zu bearbeiten. Und wir als Bahn sind natürlich auch so ein bisschen schon mit dabei, für einzelne Gewerke zu schauen, wie sieht ein Produktpass aus. Nur der Prototyp des Produktpasses ist für uns natürlich jetzt eher so ein kleiner Teil, der nicht bei uns jetzt so reinfällt im CO2-Ausstoß. Also so eine Batterie oder so Türen von Fahrzeugen ist jetzt nicht so effizient, als wenn wir uns das jetzt anschauen würden für Beton und Stahl. Da sind wir schon im hohen einstelligen Prozentzahlbereich vom CO2-Ausstoß, was wir bei der Bahn theoretisch ausstoßen, weil wir sind zwar klimaneutral theoretisch unterwegs, weil wir ja schon elektrisch fahren, aber wir sind auch, das darf man nicht vergessen, der größte Auftraggeber in Sachen Bau in Europa. Und wir bauen viel mit Beton und Stahl. Und wenn wir das runterkriegen würden und die Daten für die Nachhaltigkeit nutzen können, dann wäre das natürlich ein großer Schritt. Und das ist unter anderem auch ein Handlungsfeld, was wir uns in der Strategie gesetzt haben.
Ja, einfach schlichtweg ein großer Hebel und eine große Verantwortung dann damit. Jetzt hast du es schon angesprochen gehabt. Also ich meine, wir sind ja hier trotzdem am Ende bei Building Smart. Das heißt, jetzt kommen wir dann zu der Art Pflichtfrage, wobei du es ja schon angedeutet hast. Aber tatsächlich, die Deutsche Bahn, also DB InfraGo, ist auch Mitglied auf internationaler Ebene bei Building Smart International, damit aber auch bei Building Smart Deutschland, was ganz prima ist, weil so können wir natürlich auch im Austausch stehen. Aber was ist jetzt eigentlich das originäre Interesse und der Mehrwert? Warum seid ihr eigentlich Mitglied und was sind die wesentlichen Themen, die euch bei Building Smart, die dort passieren, eigentlich interessieren?
Ja, das ist eigentlich auch relativ einfach. Ich meine, wir haben relativ viele Auftragnehmer, sage ich jetzt mal so. So, und wir sind dazu gezwungen, offen zu sein, also offene Standards. Und offene Standards sind halt ein absolut zentraler Baustein, die in jeder Strategie einfach drin sein müssen. Und wer ist da besser geeignet, um offene Standards wie IFC auch zu kreieren? Building Smart, sei es jetzt national oder international. Und das sind halt Themen, die müssen wir auf jeden Fall angehen. Weil wenn man sich jetzt so ein Projekt anschaut bei uns, wir haben Langläuferprojekte, die über Jahrzehnte gehen. Und da können wir jetzt nicht eine Software vorgeben oder einen kleinen Bereich, der dann irgendwann in dieser Projektphase vielleicht nicht mehr nutzbar ist. Oder unsere Bauwerke stehen ja fast ein Jahrhundert. Und da müssen wir einfach eine Basis schaffen, einen Standard schaffen, der langfristig genutzt werden kann. Und das ist halt dieses Thema, wo wir mit Building Smart dann hoffentlich dann auch schneller zusammenarbeiten in Sachen IFC-Entwicklung, in Sachen IDS und in Sachen Use Cases, einfach Bibliotheken auch aufzubauen, die genutzt werden können. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass das schneller geht, weil der offene Standard ist kein nice to have, sondern es ist einfach das Fundament. Weil sonst können wir nicht miteinander reden und haben Medienbrüche.
Ja, also kein Luftschloss, sondern es ist wirklich, es wird damit gearbeitet draußen in der Realität und dementsprechend braucht es dann halt eben auch die Werkzeuge. Ja, du hast es angesprochen. Ich meine, es muss auch weitergehen mit der Entwicklung, mal ganz konkret eure Wünsche, weil also es geht ja jetzt bei euch auch in Richtung Anlagenlebenszyklus. Das heißt, auch da, um die ganzen Daten spätestens rübergewuppt zu bekommen von Planung und Ausführung in den Betrieb, werden irgendwo dann herstellerneutrale Formate offensichtlich dann eine Rolle spielen. In welche Richtung muss es denn auch gehen? Du hattest auch das Thema KI und Nachhaltigkeit und so weiter angesprochen.
Also sagen wir es mal so, den IFC-Standard für Rail, für uns jetzt direkt für die Eisenbahn, haben wir ja schon in dem Maße. Der ist ja schon vor 3-4 Jahren, ist der ja schon entwickelt worden. Der ist ja dann auch normiert und ist ja auf dem Markt. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist natürlich, es sind erstens nicht alle Bereiche abgedeckt. Das ist so schon mal ein Punkt. Das bringt uns dann auch nichts, wenn wir die Hürde zum Anlagenbetrieb überwinden wollen und dann nur 2/3 der Infrastruktur dann abdecken können. Sondern es muss einfach alles sein. Und die Softwaren müssen natürlich auch dann mitgehen. Es muss in den Softwaren auch integriert sein. Das heißt, wenn große Softwarefirmen das können, aber kleine Softwarehäuser vielleicht nicht, weil ihnen das Geld dann auch fehlt, dann natürlich den neuesten IFC-Standard da dann auch einzubringen, bringt das natürlich auch nichts. Und was wir auch merken, ist, wenn wir mit dem IFC-Standard arbeiten und merken, da ist irgendwie was falsch und möchten gerne auch ein Feedback geben oder die Planer, an wen wenden die sich denn dann? Building Smart ist jetzt nur der Entwickler, aber Building Smart ist jetzt eigentlich nicht der Herr der IFC-Daten.
Ja, das sind jetzt alles wichtige Punkte, aber die sollten wir jetzt mal nach und nach adressieren. Erstens, ja, vollkommen korrekt. Es ist jetzt bei dem neuesten ISO-Standard IFC noch nicht alles drin. Also es ist eine ganze Menge jetzt hinzugekommen im Bereich Infrastruktur. Was wirklich noch fehlt, ist Tunnel und sicherlich sind da auch noch nicht alle Dinge perfekt. Aber das kann man ja eben weiterentwickeln und anpassen. Ich meine, Tunnel ist ja bereits unterwegs. Da sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg, aber gleichzeitig spricht natürlich auch nichts dagegen, dass wir weiter Feedback sammeln aus der Industrie und genau dafür braucht es halt einfach Rückmeldungen von großen Playern, von mittelgroßen Playern, aber auch von den kleinen Playern, weil ohne diese Rückmeldungen entwickeln wir sicherlich IFC an den falschen Stellen weiter. Kontinuierliche Verbesserung funktioniert halt wirklich nur, wenn wir möglichst viel Feedback bekommen. Der andere Punkt, den du ansprichst mit den kleineren Softwarehäusern, ja klar, natürlich ist es schwieriger, gute Implementierung zu machen, wenn man halt eben auch limitierte Ressourcen hat, wobei man ja tatsächlich sagen muss, dass mittlerweile IFC auch eine ganze Menge von Referenzimplementierungen hat und auch Open-Source-SDKs, also Pakete existieren, die man relativ schnell entwickeln und implementieren kann. Natürlich muss man bei Open Source immer so ein bisschen auch einpreisen, dass das auf eigene Gefahr geht, aber das sind mittlerweile ziemlich stabile Communities, die auch tatsächlich in kommerziellen Produkten zum Einsatz kommt. Aber im Allgemeinen gilt natürlich, die Implementierfähigkeit, auch die kann man natürlich weiterentwickeln, aber auch das funktioniert natürlich am allerbesten, wenn die Standards auf dessen Basis das passiert, möglichst robust, aber gleichzeitig halt eben auch praktikabel sind. Also Ziel und Anspruch ist natürlich, dass es sowohl für die Großen als auch für die Mittelgroßen, aber natürlich auch für die kleinen Anbieter funktioniert, wobei ich das jetzt gar nicht so, wie soll man sagen, pessimistisch sehe. Ja, und zum guten letzten Punkt, an wen wende ich mich eigentlich, wenn irgendwie was nicht funktioniert? Die Frage kommt natürlich oft. Aber tatsächlich sind da sowohl in erster Linie natürlich erstmal die Hersteller die richtigen Ansprechpartner, um mit denen in Kontakt zu gehen. Aber selbstverständlich gehen wir da bei Building Smart natürlich den Fragen auch nicht aus dem Wege. Es gibt da ja viele Anlaufstellen. Das sind zum einen natürlich die Chapter mit deren offiziellen Organisationen selber. Da gibt es ja auch gerade bei uns in Deutschland eine ganze Menge Ansprechpartner, die mittlerweile auch sehr bekannt sind. Aber es gibt natürlich auch unsere Fach- und Arbeitsgruppen, die bisweilen ja auch genau spezifisch für diese Themen zuständig sind und auch die kann man öffentlich einsehen, also wer da halt eben Ansprechpartner ist. Sollte es in diesem Bezug irgendwie Anfragen geben, die erreichen mich relativ häufig, dann darf man sich sehr, sehr gerne an mich oder natürlich auch an unsere Geschäftsstelle wenden und dann werden diese Anfragen auch gerne weitergegeben und natürlich im Zweifel bis hoch auf internationale Ebene. Aber dieses Vorsortieren und Kommentieren und dann natürlich auch darauf achten, dass die Anfragen auch da landen, wo sie hingehören, dafür ist ja auch unser globales Netzwerk mit den vielen Chaptern wunderbar geeignet. Gerade diese Kommunikation, die funktioniert ja eben wirklich gut. Und wie gesagt, ich hatte das ja auch gerade schon beim ersten Punkt genannt, das ist wirklich wichtig, damit wir halt eben tatsächlich auch dafür sorgen, dass dieses praxisrelevante Feedback auch wirklich an den Stellen dann halt eben landet, wo es auch wirklich hingehört. Und ja, natürlich, der Punkt Standardisierung dauert. Ja, das ist so, aber es hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, weil am Ende wollen wir was Verlässliches haben, was international Nutzbares und das kostet dann halt eben tatsächlich ein bisschen Zeit, weil halt eben diese Dinge, diese Standardisierungsprozesse dauern. Aber ganz wichtig ist mir dieser Punkt, wir brauchen brauchen konstruktives Feedback, damit wir Schritt für Schritt halt eben tatsächlich besser werden können. Da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen vielleicht bei dem Zukunftsausblick, weil die Frage ist ja tatsächlich, du hattest vorhin so ein schönes Bild gegeben, das ja tatsächlich stattgefunden hat. Das heißt, du bist in einen Raum gekommen und hast dort die Frage gestellt oder beziehungsweise da hast du einen Eindruck bekommen, wie damals so das Meinungsbild gewesen ist. Wie digital darf es denn sein im Anlagenbetrieb? Und das war vielleicht damals noch ein zwiegespaltenes Bild. Vielleicht dazu eine Frage, wenn du das heute nochmal machen würdest, wie würde dann das Meinungsbild aussehen? Und wenn du 5 Jahre in die Zukunft guckst, wie würde dann das Meinungsbild basierend auf eurer Strategie dann aussehen? Also wie schnell ist das Tempo und mit was dürfen wir letztendlich rechnen, wie schnell der DB-Konzern in diese Richtung geht?
Eine schöne Frage. Also wenn ich heute, glaube ich, fragen würde und nochmal die Antworten von vor 10 Jahren reflektiere, ich glaube, da haben wir einiges umgesetzt. Ich glaube, da ist einiges gekommen. Darstellung von der Infrastruktur in 3D, insgesamt auch Sensortechnik, solche Dinge, viel über App-Steuerung, viel mit Fotobearbeitung, dass der Instandhalter draußen vor Ort auch nicht mehr mit der Schiefertafel jetzt da rumlaufen muss und muss mit der Kreide da was aufschreiben, sondern er hat halt die digitale Techniken. Das hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren extrem geändert. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, würde ich mir natürlich mehrere Sachen wünschen, aber ich bleibe einfach mal bei 2. Das ist einmal natürlich, dass wir den Kreis schließen, dass wir die Daten und Informationen endlich über den kompletten Lebenszyklus nutzen können. Und dass dann auch ein Instandhalter vor Ort dann auch sein Produkt, seine Software aufmacht, egal wie es nachher dann auch heißt, und dann auch wirklich mit Technik, mit LiDAR-Technik, mit Sensortechnik dann auch wirklich an seinem Tablet oder an seinem Gerät, was dann auch in 5 Jahren immer noch jetzt aktuell ist, dann wirklich diese Daten auch nutzen kann. Und da hilft natürlich die KI. Und ich wünsche mir natürlich auch mehr Hilfe durch die KI, was natürlich auch eine extreme Herausforderung natürlich auch für so ein Unternehmen wie die Bahn ist, weil wir haben kritische Infrastruktur. Wir müssen bei der künstlichen Intelligenz natürlich auf das Vertrauen hoffen. Wir müssen das Vertrauen schaffen, die Nachvollziehbarkeit und auch die rechtlichen Vorgaben. Weil derzeit ist es ja so, das ist ja auch im privaten Bereich so, oh, woher weiß denn die KI das auf einmal? Und ist das wirklich alles so gut, was die macht? Oder wie meine Oma jetzt auch sagen würde, das ist ein böser Geist der modernen Technik, sage ich jetzt mal so. Wir müssen aber unser Vertrauen aufbauen und müssen auch die Mitarbeiter mitnehmen, dass es kein böser Geist ist, sondern dass es ein hilfsbereiter Geist ist, der dann halt auch wirklich hilft. Und dieses Vertrauen müssen wir aufbauen. Und in 5 Jahren hoffe ich einfach, dass die künstliche Intelligenz das so weit dann auch ist, dass diese ganzen Themen, die wir jetzt in der Agenda stehen haben, in der Strategie, vielleicht Step für Step schon einen großen Teil abgearbeitet sind. Aber ich sehe auch, dass wir in den nächsten 5 Jahren definitiv die Strategie nochmal fortschreiben. Das wird in 2 Jahren kommen und davon gehe ich aus. Und da werden wir uns wieder die Frage stellen, was haben wir gemacht, was haben wir nicht gemacht, was müssen wir besser machen, wie ist der Stand der Entwicklung und deshalb wird es bis, ich sag mal, 2030, das wäre dann in 5 Jahren, nochmal 1 bis 2 folgende Strategien noch geben.
Und jetzt nagel ich dich einfach mal fest, weil du es schon gesagt hast, wenn du jetzt den Titel der nächsten Strategie festlegen müsstest, der muss jetzt nicht wunderbar formuliert sein, aber stichpunktartig, was wäre denn der Titel vom heutigen Zeitpunkt, Standpunkt aus gesehen, den du dann dieser nachfolgenden Strategie geben würdest?
Eine gute Frage. Für mich persönlich würde das Wort BIM nicht mehr vorkommen, weil Building Information Modeling ist ein Baustein im Rahmen der digitalen Transformation. Und das Wort digitale Transformation würde, glaube ich, mehr in den Fokus rücken für mich persönlich. Aber es sind viele, die im Steuerkreis mitreden dürfen bei uns und dementsprechend müssen wir einfach mit der Zeit gehen, um zu gucken, BIM ist nicht mehr neu, sondern BIM ist das Normale und dementsprechend gibt es jetzt andere Schwerpunktthemen der von digitalen Faktoren, die wir betrachten können, wo die BIM-Methodik hilft und die Grundlagen schafft.
Okay, also Titel wäre dann nicht BIM, aber nicht, weil es wegfällt, sondern weil es selbstverständlich ist und eigentlich sowieso schon mit inkludiert. Spannender Titel. Vielleicht wird es ein bisschen anders aussehen, aber ich verstehe, was du meinst. Und ich fand das ein sehr schönes Bild, weil es letztendlich genau das verdeutlicht, dass wir uns eben fortentwickeln. Und in diesem Falle muss ich wirklich sagen, ist die Deutsche Bahn, auch wenn du ja immer wieder betont hast, dass es vielleicht langsamer geht. Also ist ja eine gesunde Einstellung, dass man Dinge halt irgendwie eher lieber schneller haben möchte. Ich denke, das ist mal ein guter und gesunder Anspruch, den man auch haben sollte, wenn man derjenige ist, der verantwortlich ist, das auch zu schreiben und umzusetzen. Nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ein ziemlich konsequenter Weg und hört sich prima an. Also insofern, ja, sind wir auch schon am Ende von unserer heutigen Folge und in diesem Sinne, lieber Kandi, danke ich dir sehr herzlich, dass du uns heute in diesem Gespräch einige gute Impulse mitgegeben hast und vor allem auch erzählt hast, wohin die Reise geht bei der Deutschen Bahn. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
Ich habe auch zu danken. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Ja, sehr gerne. Wenn dann die nächste Strategie geschrieben ist, bist du wieder da und dann reden wir mal, was dann halt eben bis dato alles passiert ist. Ja, aber jetzt heißt es für mich wieder zu sagen, vielen, vielen Dank an alle, die heute auch wieder mit eingeschaltet haben. Ansonsten gilt, wenn es in irgendeiner Art und Weise Feedback oder sowas gibt, könnt ihr das gerne ebenfalls hinterlassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.